Fabulari. Ein Wissenschaftspodcast zu Literatur und Film in der Romagna.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Fabulari. Heute habe ich eine Gästin aus der Uni Regensburg bei mir, Carina Ernstberger. Sie wird heute über ihr Dissertationsthema reden. Hallo Carina.
Hallo Flori.
Magst du kurz was zu deinen Forschungsinteressen sagen?
Ja, sehr gerne. Also ich beschäftige mich mit einem ganz spannenden Thema, nämlich mit französischen Lagerzeitungen aus dem Ersten Weltkrieg. Also das sind Zeitungen, die von Kriegsgefangenen im Lager selbst für die anderen Mitgefangenen erstellt wurden.
Das klingt mega spannend und ich freue mich sehr auf unser Interview heute. Du hast uns ein Gedicht mitgebracht, mit dem wir in die Folge starten wollen. Genau.
Sonné. Sous le toit écrasé de ta modeste chambre, dans le sombre réduit où tu portas tes soins, n'est-il pas des moments où ton esprit se cambre, poussé par je ne sais quels impérieux besoins? Déjà vont arriver les matins de septembre, le moment du départ te semble encore bien loin. Tu voudrais être libre et secouer tes membres, et le hideux cafard te guette en quelque coin. Mais ce petit journal veut venir à ton aide, il veut venir à toi comme un joyeux aide, murmurer à ton cœur un chant rempli d'espoir. Son but est de chasser cette nuit qui te hante, de te faire oublier un peu l'heure présente et trouver ton grabat un peu moins dur le soir.
Carina, warum hast du gerade dieses Gedicht ausgewählt, um in die Folge zu starten?
Ja, ich habe dieses Gedicht eigentlich aus drei Gründen für diesen Einstieg gewählt. Erstens, weil die ersten beiden Strophen eigentlich sehr eindrücklich zeigen, was viele Gefangene als besonders belastend empfunden haben. Also das Eingesperrtsein auf engem Raum, die Unfreiheit, aber auch die Monotonie. Zweitens, weil die dritte und die vierte Strophe dann wiederum deutlich machen, was die Herausgeber mit der Zeitung erreichen wollten. Sie wollten nämlich genau etwas gegen diese Langeweile tun und ganz grundsätzlich dazu beitragen, die Gefangenschaft ein Stück weit erträglicher zu machen. Und drittens, weil man wunderbar sieht, wie stark sich die Autoren an der eigenen literarischen Tradition orientierten. Also in diesem Fall zum Beispiel an der klassischen Sonettform. In anderen Beiträgen wird es aber noch viel deutlicher, wenn sie sich zum Beispiel ja auch stilistisch an bekannte AutorInnen anlehnen.
Super interessant. Danke, dass du das mitgebracht hast. Als ich mich jetzt im Voraus mit dem Thema beschäftigt habe, hat sich so als erstes mir die Frage gestellt, wer eigentlich in diesen Gefangenenzeitungen Texte veröffentlicht hat und auch wie sich die Menschen organisiert haben, um die Zeitung herauszugeben. Und war das überhaupt erlaubt und unter welchen Bedingungen haben sie die Zeitung herausgegeben? Kannst du dazu kurz was sagen?
Ja klar, also super spannende Fragen. Bevor wir tiefer einsteigen, vielleicht kurz ein paar Zahlen, weil Kriegsgefangenschaft in unserer Erinnerung an den Ersten Weltkrieg eigentlich fast keine Rolle spielt. Dabei war sie alles andere als ein Randphänomen. Also weltweit waren rund 7 bis 9 Millionen Menschen in Gefangenschaft und allein im Deutschen Kaiserreich waren es 2,4 Millionen. Nur mal so eine kurze Vorstellung zu geben, auch in diesen deutschen Lagern sind dann ungefähr 40 französische Lagerzeitungen entstanden. Also es ist wirklich eine ganze Menge. Ja, wie kam es zu diesen Zeitungen? Viele von diesen Zeitungen gehen auf geheime Vorläufer zurück. Das heißt, es waren handgeschriebene und heimlich zirkulierende Blätter. Jetzt müssen wir uns aber vorstellen, dass natürlich auch die deutschen Behörden ein Interesse daran hatten, zu kontrollieren, was an Informationen unter den Kriegsgefangenen kursiert. Deshalb haben viele Lagerleitungen solche Zeitungen dann nach und nach erlaubt, aber eben nur unter der Bedingung, dass sie vorher zensiert wurden. Ja, und entstanden sind diese Zeitungen dann oft durch die Initiative einzelner Gefangenen. Also sie haben sich zu kleinen Herausgeberteams zusammengeschlossen und alles organisiert. Vom Einsammeln der Beiträge über den Druck bis hin zur Verteilung im Lager. Und mitmachen, also schreiben, konnte im Prinzip jeder Gefangene. In fast allen Zeitungen finden wir dementsprechend regelrechte Aufrufe an die gesamte Lagergemeinschaft. Also bitte, bitte schickt uns Meinungsartikel, Anekdoten, Gedichte, Zeichnungen, Beiträge aller Art. Bitte beteiligt euch. In der Praxis allerdings sah das ganz anders aus. Es waren vor allem Gefangene aus den oberen sozialen Schichten und solche, die eben nicht zur Zwangsarbeit verpflichtet waren. Denn ein Großteil der Gefangenen musste Zwangsarbeit leisten. Das heißt, die waren in der Landwirtschaft, im Erdbau, im Straßenbau tätig und hatten dementsprechend nicht so viel Zeit, so eine Zeitung herauszugeben oder Beiträge zu schreiben. Und daneben gab es natürlich auch andere soziale Ausschlüsse. Zum Beispiel finden wir ganz selten nur Beiträge von Kolonialsoldaten oder von anderen Minderheiten.
Super spannend. Was ich mich noch gefragt habe, war, wie sieht das aus? Haben die AutorInnen unter ihren Klarnamen geschrieben und veröffentlicht? Und wie gefährlich war es überhaupt für sie, Texte in den Zeitungen zu veröffentlichen?
Ja, jeder Beitrag musste mit einem Namen versehen werden, entweder dem Klarnamen oder einem Pseudonym. Das hat aber vor allem mit der Zensur zu tun, denn die Lagerleitung wollte natürlich schon wissen, wer hinter welchem Text steckt, gerade bei Beiträgen, die aus ihrer Sicht problematisch sein könnten. Viele Gefangene haben sich aber trotzdem auch ganz bewusst dazu entschieden, unter ihrem richtigen Namen zu veröffentlichen. Denn für sie war es auch eine Möglichkeit, sich irgendwie sichtbar zu machen und aus dieser Menge an Gefangenen herauszutreten. Also sichtbar machen innerhalb des Lagers, aber auch mit Blick auf die Heimat. So nach dem Motto, ich sitze meine Zeit hier nicht ab, während andere gerade an der Front sterben. Ich engagiere mich, ich schreibe, ich kämpfe weiter, aber jetzt halt mit anderen Mitteln. Ja, und gefährlich, das ist eine gute Frage, wurde es aus meiner Sicht vor allem für diejenigen, die dann in diesen geheimen, also nicht offiziell genehmigten Zeitungen geschrieben haben. Denn in den Lager, also in allen Lagern gab es natürlich auch Strafen. Es waren individuelle Strafen wie Arrest in der Strafbaracke oder eine ganz übliche Praxis, gerade in der Anfangszeit war, dass man die Menschen an Pfosten gebunden hat und sie mussten dann da stundenlang stehen. Aber es gab auch kollektive Strafen, die dann die ganze Gefangenengemeinschaft betraf. Zum Beispiel wurde manchmal das Rauchen für längere Zeit verboten und das war natürlich ganz besonders schlimm für die Gefangenen. In offiziellen erlaubten Zeitungen war es meiner Ansicht nach weniger gefährlich, weil wir darin tatsächlich kaum offene Kritik an Deutschland finden. Das liegt zum einen an der Zensur durch die Deutschen natürlich, aber auch an der Selbstzensur im Schreibprozess. Viele wussten natürlich sehr genau, was man schreiben durfte, was durchkommt und was man besser nicht schreiben sollte. Denn jeder wollte natürlich trotzdem, dass sein Text veröffentlicht wird. Das steht natürlich auch dahinter. Und trotzdem schließe ich da vielleicht gleich an, dass wir in den meisten Zeitungen trotzdem viele subtile Formen des Widerstands finden. Gegen die Gefangenschaft, gegen die Deutschen, gegen den Krieg ganz im Allgemeinen. Aber um die zu erkennen, muss man schon wirklich sehr, sehr gut Französisch können und sich vor allem mit dem kulturellen und historischen Kontext auskennen. Und ja, ehrlich gesagt scheint vielen Zensoren das damals ein bisschen gefehlt zu haben, weil ich wundere mich wirklich ganz, ganz oft, wie die Zensoren bestimmte Sachen einfach übersehen konnten. Also nur so als Beispiel, ein ganz häufiges Mittel war zum Beispiel mit der Intertextualität zu spielen. Also Autoren bauten gezielt irgendwelche Zitate aus bekannten literarischen Werken ein, also Texte, die in Frankreich eigentlich alle kannten und die inhaltlich dann aber auch oft ganz klar für die Stärke Frankreichs standen. Solche kulturellen Codes nutzten die Autoren dann natürlich ganz bewusst als eine Art versteckten Protest.
Jetzt hast du ja schon angesprochen, dass das Verständnis dieser Texte relativ voraussetzungsreich war. Da stellt sich für mich auch die Frage, wer überhaupt die Leserinnenschaft war. Waren das vielleicht vor allem andere Gefangene oder auch Menschen außerhalb der Lager? Und wenn es auch Menschen außerhalb der Lager waren oder vielleicht lagerübergreifend die Zeitung rezipiert wurden, wie sind dann die Menschen überhaupt an diese Zeitung gekommen?
Ja, das Spannende an den Lagerzeitungen ist, dass wir es wirklich mit so einer Doppeladressierung zu tun haben, wie du ja jetzt auch schon gesagt hast. Klar, in erster Linie richteten sich die Zeitungen an die Mitgefangenen im eigenen Lager. Aber nach einiger Zeit erlaubten die Behörden dann auch, dass die zensierten Zeitungen verschickt werden durften. Und das, können wir uns vorstellen, wurde natürlich intensiv genutzt. Man muss sich das mal vor Augen führen. Du bist jahrelang in Gefangenschaft, irgendwo im Ausland und darfst vielleicht eine Postkarte pro Woche nach Hause schicken. Da ist dann natürlich die Möglichkeit, Gold wert so eine Lagerzeitung zu verschicken, in der dann ja auf 8 Seiten alles erzählt wird, was im Lager passiert. Also wie es einem geht, was man den ganzen Tag lang macht. Und der Fokus lag dabei ganz klar auf Tätigkeiten, die sich irgendwie mit dem damaligen Männlichkeitsbild in Verbindung bringen ließen und die vor allem natürlich als typisch französisch galten. Und da hatten wir dann wieder eine Möglichkeit, der Heimat zu zeigen, wir sind noch stark, wir sind Franzosen und wir geben auf gar keinen Fall auf.
Welche Funktion hatten die Zeitungen denn so im Allgemeinen und was kann man aus ihnen auch über den Zustand und das Zusammenleben in den Lagern und auch den Tagesablauf der Gefangenen lernen? Das heißt auch irgendwie, welchen Stellenwert haben diese Texte heute als historisches Dokument?
Lagerzeitungen sind eine unglaublich aufschlussreiche sozialhistorische Quelle, meiner Meinung nach. Sie geben uns einen einzigartigen Einblick in den Alltag der Gefangenen. Und zwar nicht im Rückblick, wie jetzt Memoiren zum Beispiel, sondern aus dem Moment heraus. Ich meine, natürlich, die waren meistens zensiert und zeigen uns den Lageralltag nicht ganz unverstellt. Aber zwischen den Zeilen, wie auch im Gedicht zu Beginn, wird oft spürbar, wie belastend die Situation war. Was ich persönlich ganz besonders interessant finde, ist, dass diese Zeitungen nicht nur erzählen, was passiert ist, sondern auch, wie die Gefangenen das erlebt haben. Wir bekommen also nicht nur Fakten über den Alltag, sondern wirklich Einblicke ins Erleben, ins Denken und vor allem ins Bewältigen. Und genau das macht sie so wertvoll. Und neben dieser dokumentarischen Funktion hatten sie viele weitere Funktionen und erfüllten natürlich auch ganz klassische Aufgaben, wie wir sie auch von Tageszeitungen oder Wochenzeitungen erkennen. Sie sollten also zum Beispiel informieren, Orientierung geben, Meinungen bilden, zur Bildung beitragen oder auch Gemeinschaft stiften. Und nicht zuletzt hatten sie auch natürlich politische Funktionen. Sie waren so eine Art öffentliches Forum, klar mit Einschränkungen durch die Zensur, aber dennoch bot die Zeitung einen Raum, in dem man auch Unzufriedenheit zum Ausdruck bringen konnte.
Im Zusammenhang mit dem, was du jetzt schon gesagt hast, stellt sich mir auch noch die Frage, inwiefern vielleicht auch das, was in den Zeitungen über das Leben der Gefangenen steht und was wir durch diese Zeitung erfahren, von unseren heutigen Vorstellungen des Lebens in Kriegsgefangenschaft während des Ersten Weltkriegs abweicht. Kannst du dazu noch was sagen?
Ja, also ich würde sagen, es weicht komplett ab, wenn wir heute an Lager denken. Flori, welches Bild hast du da vor Augen?
Ich würde sagen, wenn ich jetzt an so ein Gefangenenlager denke, erstmal halt irgendwie Elend, Hunger, Krankheit. Die Leute müssen arbeiten, aber sind eigentlich viel zu schwach zum Arbeiten. Also vor allem so ein ganz großes Elend, würde ich sagen.
Genau, also in unserem Kopf kommen eigentlich sofort Bilder aus den Konzentrationslagern des Zweiten Weltkriegs hoch. Und genau das verzerrt so ein bisschen unseren Blick, wenn wir uns mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigen. Denn wenn man diese Lagerzeitungen liest, und ich hatte dir ja auch welche geschickt vorher, man traut seinen Augen fast nicht. Also mit all ihrem Witz, mit der Ironie, mit den Berichten über Konzerte, über Theateraufführungen, über Lagerbibliotheken, das passt irgendwie überhaupt nicht zu diesem düsteren Bild, das wir von Lager haben. Aber natürlich dürfen wir nicht vergessen, das war trotzdem sehr, sehr schlimm. Also es war, sie waren in Gefangenschaft, die Zeit war hart, die war entbehrungsreich und die war natürlich trotzdem psychisch extrem belastend. Aber es ist trotzdem wichtig, das Ganze im historischen Kontext zu sehen. Also im 20. Jahrhundert haben wir eine krasse Totalisierung der Lager erlebt, die im Zweiten Weltkrieg dann natürlich mit dem System der Konzentrationslager ihren grausamen Höhepunkt erreicht haben. Nur das dürfen wir eben nicht vermischen.
Es ist mega spannend und zeigt auch nochmal das, was du ja eh schon gesagt hast, was diese Zeitungen als historisches Dokument auch heute bedeuten. Das hast du auch schon kurz angesprochen, eben, dass diese Zeitungen zensuriert wurden. Da habe ich mich gefragt, wie gehst du damit eigentlich um in deiner Forschung, dass eben die meisten Zeitungen der Zensur erlegen sind?
die Zensur muss einfach bei der Analyse jedes einzelnen Artikels mitgedacht werden. Und zwar nicht nur die eigentliche Zensur durch die Lagerbehörden, sondern insbesondere auch die Selbstzensur. Also ich hatte es vorhin ja schon erwähnt, die AutorInnen wollten natürlich unbedingt, dass der Beitrag auch publiziert wird und vermeiden dann natürlich bewusst Themen, Formulierungen, die den Zensor potenziell stören könnten. Daher sind in den Zeitungen tatsächlich nur relativ wenige offizielle zensierte, also zum Beispiel schwarz durchgestrichene Stellen zu finden, weil einfach die Selbstzensur schon so stark gegriffen hat.
Krass, das ist mega interessant auf jeden Fall.
Ja.
Du hast mir auch schon so einen kleinen Einblick gegeben in die Zeitung. Du hast mir Scans vorab geschickt, die ich mir anschauen konnte. Aber unsere ZuhörerInnen haben die ja jetzt nicht. Deswegen die Frage, wie sind diese Zeitungen aufgebaut und wie sind sie auch visuell gestaltet und in welchem Stil sind sie überhaupt geschrieben?
Die meisten Zeitungen orientieren sich ganz stark und eindeutig an der französischen Presse vor dem Krieg. Also typisch ist, es geht los mit einem Leitartikel des Herausgebers. Dann folgen Berichte aus dem Lageralltag, vor allem zu Theater, zu Musik, zu Sport. Am Ende findet man dann oft auch Rätsel, Ankündigungen, zum Beispiel für den nächsten Gottesdienst oder sogar kleine Werbeanzeigen. Ja, und alles, was dazwischen noch frei ist, wird mit Meinungsbeiträgen, Berichten, Anekdoten und vor allem auch Literatur gefüllt. Optisch kann man nicht so allgemeine Aussagen treffen, denn die Zeitungen sind doch sehr unterschiedlich, je nachdem, was in dem jeweiligen Lager technisch auch möglich war. Also einige wurden professionell gedruckt mit Zeichnungen oder sogar mit Fotos und andere sind aber handgeschrieben. Und was den Stil betrifft, ist vor allem für die französischen Lagerzeitungen festzustellen, dass sie einen ganz besonderen Ton haben. Also die sind viel literarischer und viel ironischer als Zeitungen anderer Nationen. Man merkt aber für alle Zeitungen generell, es sind Zeitungen von Gefangenen für Gefangene. Und das zeigt sich schon alleine daran, dass ein sehr persönlicher Ton verwendet wird und oft im Wir, also in der ersten Person Plural, gesprochen wird, was natürlich gleichzeitig dann die Gemeinschaft stärkt.
Wie gesagt, habe ich mir ja die Zeitung oder Teile von Zeitungen durchgeschaut, die du mir geschickt hast. Und da ist mir in der Hammelburger Lagerzeitung aufgefallen, da gibt es einen Abschnitt à nos lecteurs. Da kommt folgendes Zitat vor, das würde ich kurz mal vorlesen. L'exilé, cela va sans dire, ne s'occupera ni de politique ni de religion. Notre petite feuille sera simplement amusante. Darüber bin ich so ein bisschen gestolpert, weil so für mich heutzutage ist es irgendwie klar, dass so eine Lagerzeitung immer auch politisch ist. Aber was sagst du dazu? Wie ist diese Aussage einzuordnen?
Das ist ein sehr, sehr interessantes Zitat, das aus dem Leitartikel der allerersten Ausgabe stammt. Dass die Zeitung offiziell erscheinen durfte, sogar mit Unterstützung der Lagerleitung, hatte natürlich schon auch seinen Preis. Man musste sich an bestimmte Regeln halten. Und eine der wichtigsten Regeln war, keine Politik. Und mit Politik ist hier ganz klar gemeint, kein Wort über den Krieg. Und das, obwohl das für die Gefangenen natürlich das wichtigste Thema überhaupt war. Schließlich hing ihr ganzes weiteres Leben davon ab, wie lange dieser Krieg noch dauern würde. Ich lese diesen Satz daher in zwei Richtungen. Einerseits ist es so eine Art Versicherung an die Lagerleitung, so nach dem Motto, keine Sorge, wir halten uns an die Spielregeln. Andererseits ist es auch ein Signal an die LeserInnen. Also erwartet bitte keine großen politischen Diskussionen, das dürfen wir nicht machen. Dafür könnt ihr aus der Zeitung ganz viel Unterhaltung bekommen, Berichte über den Lageralltag, Literatur und Kultur. Die Aussage hat also ganz viel mit Selbstschutz zu tun, aber eben auch mit einer sehr bewussten oder mit einem sehr bewussten Umgang mit den Möglichkeiten, die man hatte.
Danke für die Erklärung. Ich finde es mega spannend, wie viel allein schon in so zwei kleinen Sätzen, die ja eigentlich eher so einleitend gemeint sind, drinsteckt. Super spannend. In der gleichen Zeitung, auch in dem Exilé aus dem Lager in Hammelburg, ist mir noch etwas aufgefallen. Und zwar gibt es da so eine kleine Werbung für einen Salon de Coiffure. Da habe ich mich auch gefragt, was es damit auf sich hat. Genau.
Ja, also darüber stolpert man natürlich erstmal. Und solche Anzeigen kann man auch wiederum in zweifacher Weise interpretieren. Zum einen wollte man damit zeigen, das hier, das ist eine richtige Zeitung und zu einer richtigen Zeitung gehört eben auch Werbung. Und nebenbei gesagt, kann man mit Werbung ja auch die eigene Zeitung ein bisschen mitfinanzieren. Zum anderen erzählen diese Anzeigen aber natürlich auch ganz viel über das Lagerleben selbst. Also sie zeigen, dass die Gefangenen sich über die Jahre hinweg einen eigenen Mikrokosmos aufgebaut haben, mit Strukturen, mit Routinen und sogar mit Dienstleistungen. Und natürlich gehört da auch der Friseur dazu. Und so haben viele Gefangene ihre handwerklichen Fähigkeiten eingebracht, um sich auch etwas dazu zu verdienen. Also zum Beispiel Haare schneiden, rasieren, Schuhe reparieren und so weiter. Und wenn man hier einen kurzen Blick in die englischsprachigen Lagerzeitungen wirft, sieht man übrigens auch noch was ganz anderes, denn in denen gibt es ganz oft fiktive Werbeanzeigen. In diesen fiktiven Werbeanzeigen werden dann oft bekannte britische Marken und Werbeikonen mit Alltagssituationen des Lagers kombiniert. Das sehen wir zum Beispiel an der Figur des Johnny Walker Whiskys, der im Lager dann aber auf seinen geliebten Whisky verzichten muss. Und diese Zeichnungen dann sind super witzig und zeigt natürlich auch, wie viel Kreativität, aber auch Selbstironie in diesen Zeitungen steckt.
Ich würde jetzt gerne von dem Exilé aus Hammelburg rübergehen zu einer anderen Lagerzeitung, die auch Exilé heißt, aber aus dem Lager Grafenwöhr. Diese Zeitung hatte, so wie ich das verstanden habe, ja ein bisschen einen besonderen Stellenwert. Kannst du uns dazu was erklären?
Ja, also das Besondere an dieser Zeitung ist, sie war geheim, also nicht offiziell genehmigt und damit auch nicht zensiert. Ja, und uns liegen eigentlich kaum mehr Exemplare von solchen geheimen Zeitungen vor. Die sind aber gerade deshalb so spannend für uns, denn sie zeigen uns, was Gefangene möglicherweise geschrieben hätten, wenn sie sich durch Zensur und Selbstzensur nicht selbst zurückgehalten hätten. Man merkt ganz deutlich, dass in diesen geheimen Blättern viel offener über das Kriegsgeschehen geschrieben wird und auch kritischer über die Lagerleitung oder sogar einzelne Wachen gesprochen wird. Gleichzeitig spürt man auch einen stark patriotischen Unterton, wobei ich das auch den zensierten Zeitungen gar nicht absprechen möchte, denn auch dort finden wir ständig Bezüge zu Frankreich durch Sprache, durch Literatur, durch Symbole oder auch einfach durch die Themenwahl.
Wie konnte der Exilé Grafenwöhr denn eigentlich der Zensur entgehen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Man hat ihn heimlich produziert, in ganz kleiner Auflage und einfach darauf gehofft, nicht erwischt zu werden. Allerdings steht in einer der uns noch erhaltenen Ausgaben sogar drin, dass die Lageraufsicht offenbar längst Bescheid wusste und man deswegen alle noch mehr zur Vorsicht aufrief. Und das zeigt ganz gut, wie heikel das Ganze dann doch war.
Dazu hast du zwar schon ein bisschen was gesagt, aber vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen. Und zwar, worin besteht inhaltlich, aber auch gestalterisch der Unterschied zwischen den Zeitungen, die der Zensur ausgesetzt waren, und eben dem Exilé Grafenwöhr?
Ja, vom Inhalt her, genau, da bin ich schon ein bisschen drauf eingegangen, aber die sind offensiver, sie sind kritischer. Also sie nehmen wirklich da überhaupt gar kein Blatt vor den Mund. Wir sehen ganze Abhandlungen dazu, wie die Front gerade verläuft, was da los ist und natürlich in einem ganz patriotischen Ton. Vom Gestalterischen her sind die meisten geheimen Zeitschriften handschriftlich. Das hat praktische Gründe natürlich. Man sieht aber auch an diesen, wie stark sich die Macher an der klassischen Presse orientiert haben. Also sogar ein gestalteter Zeitungskopf war dabei, also so eine richtige Titelseite mit gezeichneter Überschrift.
Und ich habe jetzt noch so eine kleine abschließende Frage. Und zwar habe ich mich gefragt, welche Rolle diese Zeitungen für die Lagerinsassinnen gespielt haben, auch ebenso im Hinblick auf die räumlichen Einschränkungen, die sie ja hatten in den Lagern, und auf das Leben in Gefangenschaft.
Ich glaube, die Lagerzeitungen spielten eine ganz zentrale Rolle im Leben der Gefangenen, gerade weil sie sich ja in einem völlig eingeschränkten Raum bewegen mussten. Ich würde sagen, sie tragen ganz wesentlich sogar zu der Bewältigung des Lageraufenthalts bei, was wir bereits im Gedicht am Anfang ein bisschen hören konnten. Vielleicht drei Aspekte, um das kurz auf den Punkt zu bringen. Erstens schaffen die Lagerzeitungen Gemeinschaft. Also es ist ein kollektives Medium, an dem sich potenziell alle beteiligen konnten. Das verbindet zwangsläufig und gibt einem irgendwie Halt. Zweitens müssen die Zeitungen die Stimmung im Lager relativ stark beeinflusst haben, glaube ich. Denn die Beiträge sind fast durchweg optimistisch und motivierend. Man hat irgendwie versucht, den Blick auf das Positive zu lenken, die Situation umzudeuten, und das hilft natürlich beim Durchhalten. Und drittens, sie machen Aktivität sichtbar. Schreiben, lesen, mitmachen. Das ist ein ganz krasses Gegenbild zur Passivität, die wir oft auch heute noch mit Gefangenschaft verbinden. Und genau das macht sie so spannend.
Vielen lieben Dank, Karina. Das war ein wirklich sehr spannender Einblick in dein Forschungsthema.
Danke dir, Flori.
Ich finde wirklich, das Thema ist super interessant und ich zumindest wusste darüber vorher echt noch nicht viel. Deswegen, ja, wie gesagt, vielen Dank. Dann war's das für heute wieder mit Fabulari. Vielen Dank an unsere ZuhörerInnen fürs Reinschalten. Tschüss und bis zum nächsten Mal.